Ich glaube, jeder von uns kennt im Leben Situationen, wo wir von Versprechen, von Dingen, die uns verheißen worden sind, enttäuscht wurden. Beispielsweise bist du auf der Suche nach einem neuen Auto, du hast ein Inserat gefunden, die Bilder sehen top aus, die Ausstattung passt perfekt. Du fährst 3-4 Stunden hin, um dieses Auto anzuschauen, vielleicht Test zu fahren und entdeckst vor Ort, es ist voller Rost. Erwartungen, Versprechen, die enttäuscht worden sind. Oder du hast ein neues iPhone bei Kleinanzeigen gefunden, überweist den Betrag und es kommt nie bei dir an. Oder der Arbeitgeber, der dir wiederholt immer wieder eine Gehaltserhöhung verspricht und du wartest Monat für Monat, du fragst nach immer wieder, aber es passiert nichts. Versprechen, die enttäuscht werden. Oder dein Ehepartner oder Partner, der immer wieder verspricht, sich zu bessern, aber auch Jahre später passiert nichts. Versprechen, Erwartungen, die enttäuscht werden. Wir sind umgeben von Versprechungen und Verheißungen in unserem Leben und wir haben immer wieder diese große Erwartung und wir werden immer wieder enttäuscht. Und vielleicht hat das bei uns im Leben auch teils schon zu Bitterkeit oder ja, zu Enttäuschung, zu Skepsis geführt. Vielleicht begegnen wir deshalb auch manchmal unbewusst den Verheißungen, den Versprechen Gottes auf diese Art und Weise mit Skepsis. Vielleicht haben wir, wenn wir einem Versprechen Gottes in seinem Wort begegnen, dann erstmal diese Frage im Kopf, was muss ich denn tun, damit sich diese Verheißung Gottes auch wirklich erfüllt? Das ist das Thema der heutigen Predigt, was du tun musst, damit sich Gottes Verheißung erfüllt. Was du tun musst, damit sich Gottes Verheißung erfüllt. Ihr wisst, wir befinden uns aktuell im Römerbrief. Wir sind im Kapitel 4 angelangt. Und Kapitel 4, das gesamte Kapitel, ist im Prinzip eine Veranschaulichung für dieses große Aber. Dieses große Aber in Kapitel 3, nämlich das Evangelium, was Paulus dort entfaltet hat. Er hat ja die ersten Kapitel darauf verwendet, um uns vor Augen zu malen, dass jeder Mensch sündig ist vor Gott und keiner bestehen kann vor ihm. Und dann kommt dieses große Aber Christus. Durch Christus, aus Gnade allein, durch Glauben allein, haben wir eine Möglichkeit, gerecht vor Gott stehen zu können. Und nun in Kapitel 4 begegnen wir eben Abraham als eine Veranschaulichung von diesem Glauben, von dieser Möglichkeit, gerecht vor Gott zu stehen. Da haben wir die letzten 2 Wochen schon davon gehört. Und dieser Glaube an Christus wird in Kapitel 4 in Kontrast gestellt mit mindestens 3 Sachen. Nämlich erstens in den Versen 3 bis 8 mit den Werken. Also Glaube im Gegensatz zu den Werken. Und dann in den Versen 9 bis 12 Glaube im Gegensatz zu der Beschneidung. Und nun sind wir angelangt in den Versen 13 bis 16. Dort wird der Glaube im Gegensatz zu dem Gesetz gestellt. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen. Wir lesen gemeinsam Römer 4, die Verse 13 bis 16a, also den Beginn von 16. Römer 4, Abvers 13. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Ich möchte einmal kurz beten. Mein Herr, ich danke dir für dein Wort, dass du sprichst, auch in unsere heutige Situation. Ich danke dir, dass wir uns im Römerbrief ja bewegen dürfen und dort einfach ja auf den Mittelpunkt der Beziehung zu dir stoßen, nämlich diese große Frage, wie können wir gerecht vor dir sein? Wie ermöglicht es uns, ja in Beziehung zu dir zu treten? Danke dir, dass du eine großartige Antwort darauf hast, aus Gnade und im Glauben her, dass wir es ergreifen dürfen. Hilf uns doch heute, auch jetzt bei diesem Text, dass wir ihn besser verstehen, nicht nur vom Kopf her, sondern mit dem Herzen. Und das ist ja, das ausrichtet, was du ausrichten möchtest. Amen. Ja, wie gesagt, das heutige Thema des Textes ist, was du tun musst, damit sich Gottes Verheißung erfüllt. Und ich habe einen Kernsatz formuliert, der uns heute mehrfach begegnen wird. Und dieser Kernsatz, der ist aufgeteilt in drei Teile und das spiegelt sich in dem Text auch wieder. Das sind quasi unsere Gliederungspunkte. Der Kernsatz lautet: Gottes Versprechen erfüllt sich nicht durch dich, sondern durch ihn. Gottes Versprechen erfüllt sich, das ist unser erster Punkt in Vers 13. Nicht durch dich, das sind die Verse 14 bis 15, sondern durch ihn, das ist der Vers 16. Fangen wir an mit dem ersten Punkt: Gottes Versprechen erfüllt sich in Vers 13. Dort schreibt Paulus: Denn die Verheißung oder eben auch das Versprechen, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Dieser Vers 13 ist quasi die These, die Paulus hier aufstellt, die er dann in den Versen 14 bis 16 begründet und weiter ausführt. Er sagt hier: nicht durch die Gerechtigkeit des Gesetzes, sondern eben durch die Gerechtigkeit des Glaubens ist die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen ergangen. Und dieses Wort Gesetz hier, das finden wir in diesem Abschnitt fünfmal, also das sind alle Vorkommen im Kapitel 4. Das zeigt uns schon mal, dass hier ein Schwerpunkt auf diesem Thema des Gesetzes liegt. Was ist mit dem Gesetz gemeint? Ich denke, viele von euch wissen es. Es ist das mosaische Gesetz, also das Gesetz von Mose, die Tora. Im Prinzip eine Beschreibung des Willen Gottes, wie er möchte, dass wir und im Besonderen sein Volk sich verhalten. Gott hat Abraham das Versprechen, die Verheißung nicht zugesichert, weil er dieses Gesetz perfekt befolgt hat, sondern weil er auf Gott vertraut hat. Das haben wir auch vor zwei Wochen gehört. Und später in Galater 3 führt Paulus das weiter aus. Dort sagt er: Ja, das Gesetz ist ja erst 430 Jahre nach dem Bundesschluss mit Abraham niedergeschrieben worden. Deswegen, es kann zeitlich schon gar nicht passen, dass Abraham das Gesetz erfüllt hat, um dann den Bundesschluss einzugehen mit Gott. Nein, das Gesetz kam erst später aus Glauben. Wurde Abraham diese Verheißung zugesichert. Das, was Abraham und sein Nachkommen, wie es hier heißt, verheißen ist, kann nicht durch dieses Gesetz erlangt werden. Und das Wort Verheißung, das kommt hier insgesamt dreimal vor in dem Abschnitt, also auch ein sehr wichtiges Wort. Was für eine Verheißung ist denn gemeint hier überhaupt? Was für ein Versprechen ist denn an Abraham ergangen? Da gibt es unterschiedliche, es zielt jetzt ganz sicherlich nicht auf die eine Bibelstelle, aber die Formulierung, die fasst so die wichtigsten Bestandteile der Verheißung an Abraham zusammen. Das sind drei Stück, würde ich sagen. Zum einen, dass Abraham eine unermessliche Zahl von Nachkommen haben würde, die viele Völker umfassen. Das ist der erste Teil. Also viele Völker, eine große Nachkommenschaft. Und zum zweiten, dass er das Land besitzen würde. Später, wenn wir dann zum Beispiel in Jesaja lesen, merken wir, dass das Land auf die gesamte Welt angewendet wird und damit die Welt gemeint ist. Und drittens ist es dann, dass er allen Völkern der Erde Segen bringen würde. Also große Nachkommenschaft, er wird das Land oder eben die Welt erben und einen großen Segen bringen. Die Welt erben, das ist eben hier ein ganz kurzer, aber sehr bedeutsamer Hinweis auf diese Verlagerung des Schwerpunkts von einem begrenzten Gebiet in dem alten Bund, wo es nur an das Volk Israel gerichtet war, hin in dem neuen Bund auf die gesamte Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Eine ganz großartige Verheißung, die in Abraham beginnt oder letztendlich ihm zugesichert wird, aber die gesamten Enden der Erde erreichen wird bis in die heutige Zeit. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, also das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das schon jetzt hier auf dieser Erde sichtbar ist, aber eben noch nicht ganz vollständig erfahrbar. Und diese Verheißungen Gottes, wie zum Beispiel, dass jeder, der an ihn glaubt, ein neues Herz bekommt, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir Himmelsbürger sind, dass wir Fremdlinge auf dieser Welt sind, nicht mehr von hier, nicht mehr hierhin gehören, sondern eben eine neue Welt. Diese Verheißungen werden uns dadurch zugesichert. Ist dir klar, dass du in diese Verheißung Abrahams eingepropft bist, dass du dort mit eingebunden bist? Sehnst du dich nach diesem Wirklichwerden dieser Verheißung? Und wenn ja, wie zeigt sich das denn dann in deinem Leben? Vielleicht, wenn wir hier kurz überlegen, kommen uns ganz schnell Antworten wie: Naja, ich gehe regelmäßig in Gottesdienst, das ist ja schon mal ein Beweis dafür. Ich lese meine Bibel, ich bete, ich gehe evangelisieren, ich lade Leute zu mir ein und ich helfe auch so gut ich kann Armen. Das ist alles richtig gut und wunderbar und das ist auch Gottes Wille. dass die herrliche Frucht, die letztendlich aus dem Glauben entsteht, die Auswirkungen, die sich ja erkennbar machen von etwas viel Tieferen, was in uns passiert ist. Aber ich glaube, der Text heute, der zielt eben viel tiefer als nur das, was wir äußerlich tun. Ich glaube, er zielt in unser Herz. Es geht darum, wie denkst du über Gottes Verheißungen? Sind sie dir wertvoll? Hast du sie ergriffen und zu deiner eigenen Wahrheit gemacht, sodass sie dein Leben und deine Entscheidungen bis in jeden Bereich beeinflussen? Lebst du schon jetzt so, als wären diese Verheißungen, die Gott ausspricht an uns Gläubige, schon jetzt Realität? Dass sie schon jetzt eingetroffen sind? Oder bist du so insgeheim noch etwas ungewiss und am Zögern? Hoffst du noch auf einen guten Ausgang? Klammerst dich an diesen Strohhalm und setzt alles daran, dass diese Verheißungen wahr werden? Ich glaube, dass es da eben einen Unterschied gibt, wie wir in unserem Herzen über Gott und seine Verheißungen nachdenken. Ich glaube, dass man das gar nicht so unbedingt sofort in unserem Leben wahrnimmt, wie wir darüber nachdenken. Denn auch wenn wir fromm handeln, muss das nicht unbedingt darauf hindeuten, dass wir diese Verheißungen ergriffen haben und dass wir nach diesen Verheißungen leben und sie für wahr erachten. Und ich denke, unser Text, der will uns herausfordern, uns noch einmal neu zu hinterfragen, worauf baue ich meine Sicherheit? Wem vertraue ich? Der Text ermutigt uns eben, Gottes Versprechen erfüllt sich nicht durch dich, sondern durch ihn. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nicht durch dich, die Verse 14 bis 15. Ich lese sie noch einmal. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. In diesen Versen 14 bis 15 erklärt Paulus nun, warum die Verheißung nicht durch das Gesetz erlangt werden kann, warum das gar nicht möglich ist. Und er spricht hier von denen, die vom Gesetz Erben sind. Das sind diejenigen, die nichts weiter als ihren Status als Jude als die Grundlage für das Erbe ansehen. Also ich bin Jude und deswegen habe ich ein Anrecht auf diese Verheißung, die an Abraham ausgesprochen worden ist. Da sagt Paulus, nee, so funktioniert es nicht. Ihr setzt eure Hoffnung auf das Erbe, die ist nur gegründet auf dieses Gesetz. Und letztendlich strebt ihr danach, alles daran zu setzen, diese Verheißung Gottes selbst zu erfüllen. Ihr glaubt, etwas in euch würde euch ja möglich machen, diese Verheißung gerecht zu werden. Aber er führt hier eine Konsequenz aus, dass dieser Glaube, wenn das denn so wäre, wenn wir wirklich danach handeln könnten, dass dieser Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben werden. Weil, wenn es so ist, dass das Erbe auf der Einhaltung des Gesetzes beruhen würde, dann würde es überhaupt gar keinen Erben geben, weil wir alle kennen jetzt den Römerbrief zumindest den Anfang schon sehr gut, keiner von uns kann das Gesetz halten. Wenn es also darauf beruhen würde, das Gesetz zu halten, würde es gar keine Erben geben, ergo würde es auch keine Verheißung geben. Das ist letztendlich das, was Paulus hier sagt. Niemand kann das Gesetz halten. Also wenn das die Grundlage wäre, um diese Verheißung zu erlangen, dann funktioniert das nicht. Und Vers 15 ist dann letztendlich eine Begründung für Vers 14, die er hier nachschiebt. Paulus zeigt, dass das Gesetz eigentlich tut, nämlich Zorn erzeugen, im Gegensatz zu dem, was es nicht tun kann, das Erbe zu sichern. Mancher Jude ließ vielleicht damals dem Gesetz eine sehr positive oder eben sogar heilsbringende Funktion zukommen. Also in dem Sinne, ich muss mich nur daran halten und ich werde Kind Gottes genannt werden. Aber der zweite Satz hier ist eine Erklärung, warum das Gesetz eben Zorn hervorruft. Wo man sich auf das Gesetz verlässt, gibt es unweigerlich Übertretungen. Also wenn ich mich darauf verlasse, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, dann versuche ich mich ja danach zu richten. Aber wir wissen, keiner von uns gelingt es, also wird es Übertretungen geben. Es wird zu Sünde kommen. Jeder Mensch ist ein Sünder und kann diesen Ansprüchen Gottes nicht genügen. Folglich ist also dann Gottes Zorn über den Übertreter ganz gerechtfertigt. Und so führt das Gesetz letztendlich immer unweigerlich in der Konsequenz zum Zorn Gottes. Das wurde eben ganz deutlich auch in dem Handeln des Volkes Israel. Diesem auserwählten Volk wurde ja das Gesetz sogar mündlich schriftlich überliefert. Buchstabe für Buchstabe. Und sie hätten perfekt alles tun können, danach handeln können. Aber sie haben es nicht getan. Sie sind zu Übertretern geworden. Und so ist deutlich geworden, selbst wenn wir in aller Klarheit das Gesetz Gottes vor unseren Augen haben, haben wir keine Entschuldigung. Keiner von uns wird es letztendlich halten können. Wo man sich nicht auf das Gesetz verlässt, aber auf die Gnade, da gibt es dann keine Übertretungen. Das ist das, was er hier am Ende von Vers 15 sagt. Und folglich dann auch keinen Zorn. Das heißt, wenn ich sage, okay, das Gesetz scheint kein guter Weg zu sein, dann bleibt mir nur noch die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, auf die setze ich alles, dann spielt das Gesetz für mich in dem Sinne keine Rolle mehr. Es ist keine Grundlage mehr für mich, gerecht gesprochen zu werden. Und so gibt es auch gar keine Übertretung des Gesetzes mehr. Also kein Zorn Gottes. Wir selbst bestimmen, womit wir gemessen werden wollen. Es sind diese zwei Optionen, die uns hier vorgestellt werden. Wenn wir uns auf das Gesetz berufen, werden wir an diesem Anspruch Gottes gemessen. Er sagt, okay, dann ist das die Messlatte. Dann probier's, so gut du kannst. Nur werden wir merken, jeder von uns wird scheitern. Und die zweite Option, wenn wir uns auf die Gnade Gottes berufen, dann werden wir in die Gerechtigkeit Jesu eingekleidet. Sie wird uns einfach angerechnet. Und so gibt es keine Übertretung. Und es gibt keinen Zorn Gottes. Das Gesetz, das klingt jetzt so abstrakt für uns. Für die Juden damals war das natürlich dieses mosaische Gesetz. Aber das Gesetz für uns heute, das ist letztendlich alles, was getan werden muss. Gebote, die befolgt werden müssen. Aber der Glaube, das ist eine Haltung, eine Bereitschaft zum Empfangen. Calvin nennt das auch die offenen Hände. Glauben bedeutet, dass wir unsere Arme ausstrecken und unsere Hände öffnen, um das Geschenk, das Gott uns machen will, zu empfangen. Und in unserer leistungsorientierten Welt und Gesellschaft ist es nicht immer leicht, dem Glauben den notwendigen Platz in unserem Leben einzuräumen. Wir sind super schnell versucht, unsere Beziehung zu Gott auf das zu gründen, was wir tun und zu denken, dass unser Tun so beeindruckend ist, dass Gott gezwungen sein wird, uns dafür zu segnen. Und ich kenne die Verzweiflung nur zu gut, Gottes Erwartungen nicht erfüllen zu können. Zu sehen, wo die Messlatte ist, wo der Maßstab ist, mit seinem Wort konfrontiert zu werden und alles zu geben und immer wieder neu zu erkennen, es reicht nicht. Paulus möchte uns wieder hier deutlich machen, Gott nimmt uns nicht aufgrund unserer Taten an, sondern weil wir uns vor ihm gedemütigt haben und von ihm diese Gabe des Heils empfangen haben. Weil er hat bereits alles getan. Er hat bereits alle Taten vollbracht, die vollbracht werden mussten. Er hat alles getan, alle Werke, in denen wir nun nur wandeln dürfen. Den Willen Gottes zu tun, das ist keine Bedingung, sondern es ist eine Folge des Glaubens, eine Frucht. Aber es darf niemals an die Stelle der Grundlage unserer Beziehung gesetzt werden. Gottes Versprechen, das erfüllt sich nicht durch dich, sondern durch ihn selbst. Kommen wir zum dritten Punkt, Vers 16. Ich lese ihn einmal vor. Dritter Punkt heißt, sondern durch ihn. Vers 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Diese Verse 14 bis 15, die waren die thematische Ausführung des negativen Punktes aus Vers 13. Vers 13 war ja die These, Vers 14, 15 hat quasi die negative Seite beleuchtet. Vers 16 beleuchtet jetzt die positive Seite. 14, 15 war nicht aus dem Gesetz, jetzt kommt Vers 16, sondern durch den Glauben. Wir können uns die Verheißung nicht verdienen. Weil die Verheißung Gottes eben nicht durch das Halten des Gesetzes zustande kommt, bleibt nur noch der Weg des Glaubens. Sie muss durch den Glauben erlangt werden. Was heißt Glauben? Glauben heißt, sein Vertrauen in Gott zu setzen, dass sein Wort wirklich wahr ist und dass das Werk Jesu Christi am Kreuz ausreicht, dass nichts mehr hinzugefügt werden muss. Und diese Verheißung, das Versprechen, das ist aus Glauben, damit die Gnade erhalten bleibt, sagt er hier in Vers 16. Damit Gnade erhalten bleibt. Gnade heißt ein bedingungsloses Geschenk aus Liebe. Es muss aus Glauben sein, damit letztendlich Gott am Ende die Ehre erhält, weil er uns reich beschenkt aus Gnade. Bedingungslos. Ohne dass wir uns rühmen können, ohne dass wir etwas vorbringen können. Nein, Gott erhält das Lob dafür, weil er alles vollbracht hat. Und wir sehen hier eine ganz enge Verbindung, die Paulus zwischen dem Wort Glaube und Gnade deutlich macht. Das sind zwei Seiten einer Medaille, das kann man nicht voneinander trennen. Ja? Der Glaube des Menschen ist immer auch an die Gnade Gottes geknüpft. Das sind notwendige Begleiterscheinungen. Und wir haben diesen zweifachen Nutzen aus der Gnade, das sehen wir hier dann Ende von Vers 16. Zum einen, dass aufgrund der Gnade bleibt diese Verheißung sicher, fest und unerschütterlich. Sie erfüllt sich auf jeden Fall. Er schreibt hier, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung fest bleibe für alle Nachkommen. Also erstens, die Verheißung bleibt dadurch fest. Sie ist ein für alle Mal gesichert durch das, was Jesus Christus am Kreuz gewirkt hat. Und zweitens bleibt sie nicht nur fest, sondern sie ist auch für jeden Nachkommen da. Also sie gilt nicht nur Abraham, sie gilt nicht nur den Juden, sondern sie gilt jeden geistlichen Nachkommen Abrahams. Und beide Segnungen, die wären gar nicht zustande gekommen, wenn sie von menschlichen Werken oder vom Gehorsam gegenüber dem Gesetz abhängen würden. Weil aber der Glaube und ja, die absolute sichere Verheißung Gottes ergreift, kann das von Gott verheißene Erbe Wirklichkeit werden. Und zwar für jeden, der glaubt. Der Glaube ergreift diese Verheißung. Für wen gilt das? Auch das sagt Paulus am Ende. Für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Also Paulus ordnet hier die gesamte Nachkommenschaft geistlich ein und trennt sie in zwei Kategorien. Einmal die vom Gesetz, das sind dann Juden, die durch den Glauben Teil der Nachkommenschaft werden, also messianische Juden letztendlich, und die vom Glauben Abrahams, also nicht jüdische Gläubige, so wie wir. Und diesen Gedanken der Juden und Heiden glaubend vereint in der Nachkommenschaft Abrahams, das führt er dann ab Vers 17 weiter aus, das ist das Thema der nächsten Predigt. Wir können aber das Fazit ziehen, der Glaube, der kann etwas sein, über das wir reden, ohne es wirklich zu verstehen. Manche Christen scheinen Glauben auch mit der Zustimmung zu einer Reihe von Lehrmeinungen gleichzusetzen. Also ja, das ist faktisch wahr, dem kann ich nacheifern und das kann ich nachvollziehen. Andere meinen irgendwie, Glaube würde bedeuten, sich taufen zu lassen oder regelmäßig am Abendmahl teilzunehmen. Vielleicht andere meinen, Glauben wäre etwas, was in ihnen Gefühl erweckt, irgendwas emotional Gesteuertes, was sie von Gott bekommen, was sie wollen. Der Glaube ist aber kein Handeln unsererseits, sondern er ist eben eine Haltung. Und der Glaube, der geschieht in unseren Herzen und er macht sich erst dann in unserem Leben sichtbar. Und er drückt eine Beziehung aus, eine Liebesbeziehung, ein ganz blindes Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das hat seine Kraft nicht aus sich selbst heraus, sondern wegen desjenigen, auf den wir unser Vertrauen setzen, nämlich wegen Jesus Christus. In Christus selbst erfüllen sich all die Verheißungen, die wir in der Bibel finden. Wenn du in Christus bist, dann hör mal zu, was das für dich alles bedeutet. In Christus Jesus hat Gott dich mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, sogar während seiner Lebzeiten auf der Erde. In Christus Jesus finden alle Verheißungen Gottes ihre Erfüllung für dich. In Christus Jesus wirst du geheiligt und Jesus ähnlich gemacht. In Christus Jesus wird Gott für alles sorgen, was du brauchst. In Christus Jesus wird der Friede Gottes dein Herz und deinen Verstand bewahren. Und in Christus Jesus hast du ewiges Leben. Und letztlich in Christus Jesus wirst du von den Toten auferweckt, wenn Jesus wiederkehrt. Das und vieles mehr erfüllt sich in Christus Jesus. Das ist der rettende Glaube. Wir sehen diese Verheißungen Gottes aus der Ferne und wir erleben, wie sich uns von Grund auf ändert, was uns wertvoll erscheint. Diese Verheißungen werden im Vergleich zu all dem Irdischen, was uns sonst noch reizt, im Vergleich zu unserem Stolz und all dem, was wir uns anrechnen, werden so groß auf einmal, so wichtig, sodass wir anfangen, den Verheißungen Gottes mehr Wert beizumessen und nachzujagen und zu vertrauen als irgendeiner anderen Sache, die uns diese Welt bieten kann. Das ist Glaube. Die Verheißung aus der Ferne führen zu einem Vertrauen im Hier und Jetzt. Und dieser Glaube, das bedeutet ja, der gründet sich auf Gottes Wort. Denn dort stehen seine Verheißungen. Das ist die Wahrheit. Martin Luther schreibt, weiter verhält es sich mit dem Glauben so. Wer einem anderen glaubt, der glaubt ihm darum, weil er ihn für einen gerechten, wahrhaftigen Mann ansieht, welches die größte Ehre ist, die ein Mensch dem anderen antun kann. Ebenso verhält es sich, wenn die Seele Gottes Wort fest glaubt. Dann hält sie ihn für wahrhaftig, recht und gerecht. Damit tut sie ihm die allergrößte Ehre, die sie ihm tun kann. Wenn wir also diesen Verheißungen Gottes vertrauen, die er hier spricht, dann hacken wir die Wurzel unseres leistungsorientierten Stolzes durch die Kraft dieser Verheißungen ab. Lasst uns darauf bedacht sein, dass dieses Wort Gottes unseren Weg erleuchtet und in unserem Herzen verwahrt ist, wie es auch in Römer 8, 32 heißt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist die Grundlage, die so stark, die so fest, die so sicher ist, dass es absolut unmöglich ist, dass diese Verheißung jemals gebrochen werden kann. Egal, was sonst so zusammenbricht in deinem Leben, egal, was sonst enttäuscht, egal, was sonst scheitert, diese allumfassende Verheißung der zukünftigen Gnade, die kann niemals scheitern. Was musst du also tun, damit sich Gottes Verheißung erfüllt? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Was musst du tun? Vertraue ihm. Vertraue seinen Verheißungen. Glaube ihm. Denn, der Merksatz heute, Gottes Versprechen erfüllt sich nicht durch dich, sondern durch ihn. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir dir vertrauen können. Du bist die einzig wahre, vertrauensvolle Instanz in unserem Leben. Herr, auf dich allein dürfen und können, müssen wir bauen. Dank dir, dass alles um uns herum im Fluss ist. Du aber, Herr, bist die Säule. Dank dir, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort und dass es pure Wahrheit ist. Herr, wie töricht von uns, dass wir uns so oft davon abkehren, dass wir es vergessen, dass wir es nicht ernst nehmen, dass wir nicht dem nacheifern. Ich wünsche mir so sehr, Herr, dass du deine herrlichen Verheißungen in unsere Herzen schreibst, Herr, und dass wir sie lieben lernen, dass wir sie für wahr halten, dass wir sie ergreifen und dass sie uns so viel wichtiger werden als alles andere. Herr, dass wir dir glauben, dass wir dir vertrauen und dass wir dann aus diesem Vertrauen heraus wandeln dürfen in deinem Frieden, in deiner Liebe, aus deiner Kraft heraus. Du hast verheißen, dass du uns den Geist gibst dazu, dass du uns die Kraft gibst dazu, in den Werken, die du vorbereitet hast, zu wandeln. Und hilf uns, warne uns, uns nicht auf uns zu verlassen, auf Dinge, die wir so gut können oder meinen, gut zu können. Dass wir diesem Denken verfallen, dich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu können oder uns das Heil zu erarbeiten. Herr, hilf uns immer wieder neu, uns zu demütigen und uns klarzumachen, dass wir völlig abhängig von dir sind und uns mit allem, was wir haben, auf dich zu werfen. Dank dir, Herr, ja, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.